Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute die Prostata. Und kommen Männer auch in die Wechseljahre? Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und wir sind noch in der Reihe die Wechseljahre. Und zwar in der letzten Folge unserer Reihe. Und da schauen wir heute nochmal ganz speziell auf den Mann. Kommt denn auch der Mann in die Wechseljahre? Das ist unsere heutige Frage. Und wir schauen uns das an am Beispiel der Prostata. Die Prostatavergrößerung, eine Erkrankung, die überwiegend im Alter auftritt. Und auch was mit Hormonen zu tun hat. Aber was sich dahinter nun alles verbirgt, welche Erkrankungen es außer der Prostatavergrößerung noch gibt und wie eine Behandlung aussieht. Und tatsächlich klären wir die Frage, kommt der Mann ebenfalls in die Wechseljahre? Das alles klären wir heute und dafür habe ich einen Gast, einen Experten. Er ist der Oberarzt der Klinik für Urologie am Standort der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick und sein Name ist Dr. Med. Tom Fischer. Ja, und er wird all diese spannenden Fragen heute, und zwar jetzt, klären. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und sage, guten Tag, Herr Dr. Fischer.
Guten Tag.
Genau, heute wollen wir doch mal über die Prostata reden.
Ja.
Genau, und vielleicht fangen wir einfach so an, was ist denn überhaupt die Prostata?
Ja, ich sag immer so, die Prostata ist ein Organ, das uns Urologen ein gutes Auskommen sichert, weil es mehr Probleme als es Funktionen hat. Ja. Die Prostata ist ein Organ, was unterhalb der Blase liegt, aber oberhalb des Beckenbodens, umschließt die Harnröhre oberhalb des Beckenbodens, also sozusagen bevor der Schließmuskel kommt, der die Blase verschließt. Und hat eine ganze Menge Drüsen und leitet auch gewisse Dinge vom Hoden und von den Darmleitungen durch. Und die Drüsen haben in erster Linie die Funktion, dass ein Sekret zu produzieren, was die Samenfädchen, die auch im Hoden produziert werden, bei Laune halten, sodass sie dann quasi oder ernähren, sodass sie dann quasi ihre Funktion bei der Befruchtung ausüben können.
Ah, okay.
Und viel mehr ist es dann auch schon gar nicht, was die so leistet. Ne? Sie ist also unabdingbar für die Fortpflanzung, aber dann im weiteren Leben macht sie zunehmend Probleme auf verschiedene Art und Weise.
Okay, warum tut sie das?
Das weiß ich auch nicht, warum der liebe Gott das so eingerichtet hat, aber es ist einfach so und ohne die Prostata wäre unser Fachgebiet auf jeden Fall kleiner.
Also, okay.
Eine ganz, ganz häufige Erkrankung ist, der Prostata ist die Vergrößerung einer ursprünglich relativ kleinen Zone in der Prostata, die sogenannte Transitionalzone. Und befindet sich genau anliegend an die Harnröhre.
Okay.
Und das nennt sich gutartige Prostatavergrößerung und führt oft dazu, dass die Patienten oder die Menschen, die Männer, die Blase nicht mehr vernünftig entleeren können, weil sie drückt auf die Harnröhre.
Ah, okay.
Und das führt dann dazu, dass die Blase sich gegen so einen hohen Druck entleeren muss, dass sie das in einem Zug gar nicht schafft. Und dann bleibt immer was in der Blase zurück. Das nennen wir Urologen Resthahn.
Okay. Das ist natürlich nicht gesund.
Nee, das ist nicht gesund, weil weil sich da gerne Bakterien, die bleiben dann eben zurück in der Blase, die vermehren sich dann das und dann führt es zu Harnwegsinfektionen. Und wenn man das zu lange fortschreiten lässt, kommt es dann irgendwann mal dazu, dass die Blase sich gar nicht entleert und das ist dann sogenannter Harnverhalt.
Okay.
Und das ist dann richtiger Notfall und dann ist das heutzutage recht einfach, da steckt man einen Katheter rein. Aber das Problem bestand eben auch schon zu antiken Zeiten und deswegen gibt es auch historisch ganz fürchterliche Instrumente, mit denen man damals die Blase abgeleitet hat.
Okay.
Verschiedene Art und Weise, ja.
Okay, was mache ich denn, damit es wieder gut abfließt sozusagen?
Ja, Also es gibt nicht allzu viel, was man selber machen kann. Es ist erstmal so, obwohl diese Erkrankung so häufig ist, ist es immer noch nicht ganz geklärt, worum es dazu kommt. Wir wissen, dass mit zunehmendem Alter es hormonelle Veränderungen gibt im Körper, dass verschiedene Unterformen des Testosterons häufiger auftreten. Und möglicherweise ist das eine der entscheidenden Ursachen, dass diese eine Zone in der Prostata sich vergrößert und dann Probleme beim Wasserlassen macht. Man kann allgemein natürlich dafür sorgen, dass man gesund lebt, also sportlich ist, sich viel bewegt, abwechslungsreich ist. Das ist sicherlich die beste Vorsorge. Aber so ganz gezielt kann man in der Sache gar nicht so richtig vor.
Man sagt doch immer, Kürbiskerne sollen helfen.
Ja, da ist die Datenlage relativ dünn. Es schadet sicherlich nicht, weil die Kürbiskerne insgesamt ein sehr gesundes Lebensmittel sind. Sehr viele Phytophenole, andere Pflanzenstoffe. Also das kann man nur empfehlen, Kürbiskernöl zu benutzen. Was jetzt die Verbesserung bei der gutartigen Prostata Hyperplasie ist, ist sehr schwammig. Es gibt Medikamente, die wirken statistisch gesehen sehr erfolgreich. Ja, aber bei den Kürbiskernen ist es so ein bisschen schwammig, ob es denn was bringt oder nicht.
Okay, und was sind das für Medikamente?
Es gibt, was jetzt wirklich die Vergrößerung angeht, gibt es ein Medikament, was die Umwandlung von Testosteron, das ist jetzt ein bisschen ein Fachbegriff, in Dihydrotestosteron hemmt. Da sind die, ich will jetzt nicht zu viele Fachbegriffe drin, 5-Alpha-Reduktase-Hemmer, weil die 5-Alpha-Reduktase ist das Hormon, ist das Enzym, was die Umwandlung durchführt. Das wird gehemmt. Und dadurch kann man gerade recht große Prostaten, man sagt so saftige Prostaten, kann man dann doch durchaus deutlich verkleinern. Und was ganz interessant ist, der androgenbedingte Haarausfall beim Mann, also durch die männlichen Geschlechtshormone bedingte Haarausfall, der liegt daran, dass manche Männer recht viele Rezeptoren an den Haarwurzeln haben für Androgene, also männliche Geschlechtshormone. Und dieses Medikament wird auch eingesetzt, um diesen Haarausfall zu verlangsamen. Also rückgängig machen kann ich das nicht, aber diese Medikamente werden eben auch dazu benutzt.
Na, das ist ja also doppelt gut sogar, das Medikament.
Und das ist doppelt so gut, ja, aber meist geht es ja dann mit der Prostatavergrößerung erst so jenseits der 60 los, wo dann das gar nicht mal so im Vordergrund steht, aber so, wenn Männer, manche haben ja das Pech, sehr viele Rezeptoren zu haben. Da geht es dann schon los mit Anfang 20, dass die Haare voll lustig gehen.
Ja.
Das liegt also nicht an einem niedrigen Hormonspiegel, wenn Leute ihre Haare nicht verlieren, sondern das liegt einfach an den Rezeptoren in den Haarwurzeln.
Ah, okay.
Und die fangen dann eben manchmal schon in jungen Jahren damit an. Ja.
Ah, okay, da ist natürlich dann Mist. Würde das Medikament denn auch bei Haarausfall helfen? Also wenn ich das
Das hilft eben auch beim Haarausfall. Ne? Also das ist jetzt die eine Säule der medikamentösen Therapie. Das sind diese Hormonpräparate, beziehungsweise die in den Hormonhaushalt eingreifen. Die anderen sind sogenannte Alpha-1-Blocker. Die Rezeptoren finden sich im Blasenhalsbereich. Und wenn diese Rezeptoren, die Alpha-1-Rezeptoren, geblockt werden, öffnet sich der Blasenhals. Und das kann also bei diesen Symptomen auch schon deutlich helfen. Ja, das ganz typische Medikament ist das Tamsulosin. Und das wird sehr häufig verschrieben. Das macht eben im Blasenhals, entspannt das die glatten Muskeln, zum Beispiel auch im Harnleiterbereich, also das Ding, was von der Niere kommt und in die Blase reingeht. Davon haben wir zwei, im Gegensatz zur Harnröhre, davon haben wir nur eine. Wenn da ein Harnleiterstein kurz vor der Blase ist, da geben wir das Tamsulosin auch, weil das dadurch dieser Harnleiter entspannt wird und manchmal geht dann der Stein leichter ab.
Ah, okay.
Ja. Ja. Und dieses Medikament, ist damals gefunden worden, als man Blutdruckmedikamente gesucht hat. Und deswegen muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das den Patienten verschreibt, weil es eben auch den Blutdruck deutlich senkt. Und deswegen muss man jedem Patienten immer sagen, wenn Sie das Medikament einnehmen, passen Sie auf, wenn Sie aufstehen. Das kann einem so ein bisschen das Blut in die Beine sacken und dass einem dann nicht schwarz vor Augen wird. Das ist die häufigste Nebenwirkung des Medikaments.
Okay. Gut, ja, muss man aufpassen. Wenn man es weiß, geht's ja.
Ja.
Genau. Muss man denn eventuell auch operativ mal ran?
Ja, das macht man heute. In den letzten 10 Jahren habe ich den Eindruck, dass man das früher als später macht. Erst hat man alle ganz viel versucht, medikamentös zu machen, aber es zeigt sich, dass das oft nicht von Erfolg gekrönt wird, sodass dann doch im Endeffekt diese gewucherte Transitionalzone, also die, was da um die Prostata ist, dass das eben dann doch operativ entfernt werden muss.
Mhm.
Und da das natürlich ein Problem ist, also was seit ewigen Zeiten besteht, hat man da ganz viele Methoden über die Jahre eben schon erprobt. Und entweder hat man das offen operiert über einen Schnitt im Unterbauch. Das wird eigentlich heutzutage so gut wie gar nicht mehr gemacht.
Mhm.
Ganz, ganz viele Jahre hat man das, und das macht man auch heute noch so, mit einer Elektroschlinge ausgeschabt quasi.
Mhm.
Und diese Methode war so gut, dass viele, viele andere Methoden mit einem Laser, mit heißem Wasserdampf, mit Wasserstrahl, Radiowellen, ne, all diese Methoden sind dagegen angetreten, aber dann meistens wieder in der Versenkung verschwunden, weil sie einfach diese gleiche Qualität wie diese sogenannte TURP, transuretrale Resektion der Prostata, die blieb also weiterhin der Goldstandard. Und das ändert sich gerade. Und zwar gibt es eine Methode, die gibt es auch schon eine ganze Weile, die hat ein Neuseeländer erfunden, kann man so sagen. Und zwar ist es eine Methode mit einem Laser, der pro Sekunde 50 kleine Mikroexplosionen macht an der Spitze der Laserfaser.
Mhm.
Und da kann man sich sehr gut zwischen diesem gewucherten Gewebe und der übrigen Prostata quasi durchoperieren und kann so enukleieren, also entkernen, kann also diesen gewucherten Teil der Prostata ausschälen.
Ja. Ah, okay.
Und diese Methode scheint doch im Gegensatz zur herkömmlichen Methode der Ausschälung, mit der Elektroschlinge, den Vorteil zu haben, dass es zum einen weniger blutet, das besonders auch bei sehr großen Prostatas, bei denen man bisher immer die offene Operation gewählt hat, dass man auch die durch die Harnröhre durchführen kann.
Ach, das Ganze wird immer durch die Harnröhre gemacht, ja?
Das wird alles über die Harnröhre gemacht und man schält dann diesen Adenomkern in 1 bis 3 Stücken aus und der geht dann natürlich nicht durch die dünne Harnröhre. Ne? Das wirft man dann in die Blase ab und dann folgt in einem zweiten Schritt noch die Zerkleinerung dieses enukleierten Gewebes.
Mhm.
Wir nennen das Morcellation, also in kleine Stücke das eben zerschreddern und das wird dann abgesaugt.
Ah,
und so eine Operation ist zwischen, ja, je nach Größe der Prostata, zwischen 30 Minuten und 90 Minuten, will ich mal sagen, ist die eben beendet.
Okay.
Ja.
Und ist aber in so einer Harnröhre nicht viel Platz, oder? Da hört sich.
Naja, also ungefähr ein Zentimeter ist die Harnröhre weit.
Ja.
Und wir gehen also mit ungefähr 8 mm Durchmesser in die Harnröhre rein und
okay.
Kann man sehr gut eine ganze Menge machen. Ja.
Ah, okay. Hat man denn wenigstens eine Vollnarkose?
Ja, das lässt sich nur in einer kompletten Betäubung dieses Bereiches erreichen, also entweder durch Vollnarkose oder aber durch eine Spinalanästhesie.
Okay. Und muss ich danach, also muss ich länger stationär bleiben oder kann ich dann wieder nach Hause gehen?
Also,
oder?
Unsere Aufenthaltszeiten sind hier so zwischen 2 und 3 Tagen. Wenn man hinterher nochmal Fieber bekommt oder so, dann kann es auch mal ein bisschen länger dauern. Aber so normalerweise nach 2 bis 3 Tagen ist die Entlassung.
Mhm. Und dann kann ich auch wieder ganz normal auf Toilette gehen. Das ist dann.
Es geht am Anfang meist ein bisschen besser, als man sich wünscht. Klappen tut es eigentlich fast immer.
Okay.
Aber oft hat die Prostata den Schließmuskel überflüssig gemacht, sodass der dann nicht mehr so ganz stark ist. Und es kann durchaus sein, dass es eine Weile braucht, bis sich das System da unten wieder eingespielt hat. Da hilft zum Beispiel Beckenbodentraining ganz gut.
Ja.
Und man soll jetzt, wenn es am Anfang noch nicht ganz so gut klappt, weil oft ist es schon so, dass die Leute begeistert sind, vom ersten Tag an alles super ist, nachdem der Katheter wieder raus ist, aber man soll sich ein bisschen Zeit für die Heilung lassen, weil innerlich ist ja doch eine gewisse Narbe entstanden und manchmal ist die Blase auch noch deutlich gereizt. sodass man am Anfang eben noch doch noch nachts häufiger mal raus muss und eben sich immer zur Sicherheit noch eine Vorlage in die Hose legen sollte. Aber wenn die Heilung dann abgeschlossen ist, dann ist es durchaus sehr häufig, dass die Patienten gar nicht mehr nachts raus müssen und eigentlich wieder Wasser lassen wie damals mit 8.
Okay. Kann denn durch so eine Prostatavergrößerung auch Prostatakrebs entstehen oder ist das unabhängig voneinander?
Das muss man deutlich getrennt voneinander sehen. Ne? Mhm. Die gutartige Prostatavergrößerung hat mit Prostatakrebs überhaupt nichts gemein.
Ah, okay. Ja,
das wird eben oft verwechselt.
Mhm, genau.
Und der Prostatakrebs entsteht nicht in dieser gutartig vergrößerten Zone, sondern im Rest der Prostata. Das ist also die Prostatakapsel. So dass man eben auch, und da muss man die Patienten immer wieder darauf hinweisen, wenn wir die gutartig vergrößerte Prostata ausgeschält haben, verringert sich das Prostatakrebsrisiko eigentlich kaum. Also man muss da weiter in die Vorsorge gehen.
Okay. Wenn so eine Prostata jetzt dann behandelt ist oder entfernt ist, was hat das für Auswirkungen auf mein Leben?
Ja, also gerade beim jungen Patienten muss man das sagen, in der Prostata münden die Ausführungsgänge der Samenblasen und auch der vom Hoden hochziehenden Samenleiter.
Mhm.
Und normalerweise wenn der Samenerguss erfolgt, macht der Blasenhals zu, damit der Samen nach vorn rausgehen kann.
Ah, okay, ja.
Und wenn man jetzt dieses Adenomgewebe entfernt hat, dann ist der Blasenhals relativ weit. Und dann kommt es in fast allen Fällen dazu, dass der Samenerguss nicht mehr nach vorn rauskommt, sondern in die Blase geht.
Das ist ja ungünstig.
Generell mit der sexuellen Leistungsfähigkeit, Erregungsfähigkeit hat es nichts zu tun. Aber falls eben noch Kinderwunsch besteht, ist es dann problematisch, auf herkömmliche Art und Weise ein Kind zu zeugen.
Mhm.
Das spielt aber für den allergrößten Anteil der Patienten keine wesentliche Rolle.
Ja, sie hat wie gesagt, dass es eher im Alter auftritt, ne?
Ja, wir haben das hier schon ein paar Mal gemacht, eine sogenannte ejakulationsprotektive HoLEP durchzuführen. Das war auch recht erfolgreich, aber eine Garantie kann man da nicht geben. Also ich hatte einen relativ jungen Patienten, der hatte darauf Wert gelegt. Ich habe gesagt, das kann ich versuchen. Und bei ihm hat es wunderbar geklappt. Er war glücklich, dass er wieder Wasser lassen konnte und auch mit dem Samenerguss hat es nicht funktioniert.
Ja. Das ist natürlich gut.
Ja.
Ja. Jetzt hatten Sie ja vorhin gesagt, oder wir sind ja gerade auch in unserer Reihe Wechseljahre bei Frauen. Und jetzt hatten Sie ja auch gesagt, dass Prostata auch mit abnehmenden Testosteronspiegeln was zu tun hat. Gibt es denn für Männer auch sowas wie Wechseljahre?
Das ist jetzt sicherlich kein richtiger Begriff. Das kann man in keinster Weise mit den hormonellen Umstellungen, die in der Menopause bei der Frau auftreten, vergleichen. Ja.
Okay.
Ich persönlich bin jetzt kein Experte für Andrologie.
Mhm.
Ich würde jetzt auch nicht sagen, also die Prostatavergrößerung hat auch eher nichts mit einem sinkenden Testosteronspiegel zu tun.
Mhm.
Aber es gibt auf jeden Fall auch hormonelle Umstellungen. Ne? Und wir führen ja auch die Vergrößerung der Prostata zumindest zu einem gewissen Anteil, zu einer Veränderung der Hormonrelation zurück. Ne? Also es ist nicht so, dass es nur das eine Hormon gibt, sondern es gibt eben verschiedene Unterformen des Testosterons, also das Dihydrotestosteron zum Beispiel, die dann eben andere Folgen hervorrufen.
Mhm.
Aber das große Syndrom des, also wie mit der Menopause bei der Frau kann man das eigentlich nicht vergleichen.
Okay. Wann sollte ich denn zum Arzt gehen? Fangen wir nochmal so ein bisschen so an. Wann, also wenn ich denn ja Probleme habe beim Wasserlassen oder macht das eigentlich auch Schmerzen?
Das kann durchaus Schmerzen machen, das ist aber nicht so das Hauptproblem. Also
ja.
Wann sollte man zum Urologen gehen vielleicht?
Genau.
So? Ganz wichtig, immer wenn man Blut im Urin hat, muss man zum Urologen gehen.
Ja.
Ja. Wenn es dabei weh tut, ist es meistens was Harmloses, ist es meistens eine Entzündung. Wenn aber jemand Blut im Urin hat und es tut nicht weh, dann ist das sehr verdächtig auf Blasenkrebs.
Ah.
Und wenn man den früh erkennt, dann ist er sehr gut heilbar. Ne? Durch lokale Therapie kann man entfernen durch die Harnröhre. Deswegen, bloß weil es jetzt nicht wehtut beim blutigen Urin, ist das kein Entwarnungszeichen. Ne? Also das ist zum Beispiel jetzt ein Grund zum Urologen zu gehen, wenn man unterhalb 50 ist. Ne? Ja. Ansonsten hat man für urologische Erkrankungen eine positive Familienanamnese, also dass Familienangehörigen Prostatakrebs haben, Blasenkrebs, ne? Ja. Oder man selber noch viel raucht, ne? Dann sollte man auch schon so ab 40 anfangen, sich zur Vorsorge zu begeben. Ne? Gerade wenn man jetzt mehrere Familienangehörige hat, die Prostatakrebs haben, bei Krebs ist fast immer eine familiäre Häufung dabei. Ne? Da sollte man also so mit 40 anfangen, ansonsten denke ich, reicht es, wenn man mit 50 das erste Mal dran denkt, zum Urologen zu gehen.
Ah, okay. Und dann, wie oft findet so eine Untersuchung statt? Also wie oft muss ich zum Urologen denn gehen? Oder reicht das alle 2 Jahre, alle 3 Jahre? Alle?
Wenn es jetzt eine reine Vorsorge ist, ja, dann ist das meistens jährlich. Ja.
Ah, okay.
Okay. Man tastet die Prostata ab, weil der Krebs entsteht meist in den Außenbezirken, sodass man schon durch dann Knoten ein gewisses Prostatakrebsrisiko auch ertasten kann. Mhm. Und man kann auch den PSA-Wert bestimmen lassen. Das ist zwar jetzt kein besonders guter Früherkennungsmarker, aber der kann einen auch schon gewisse Informationen liefern, beziehungsweise auch der zeitliche Verlauf des PSA-Werts. Ne? Wenn der also immer stabil bleibt, da muss man nicht unbedingt was unternehmen. Wenn er aber jetzt eine Anstiegstendenz zeigt, dann kann man schon mal genauer hingucken.
Mhm. Was ist der PSA-Wert? Was ist der PSA-Wert?
Also das PSA, das prostataspezifische Antigen, ist ein Eiweiß, was nur in der Prostata gebildet wird. Ah. Und so ein kleines bisschen landet auch immer in der Blutbahn und lässt sich da nachweisen. Und wenn es aber zu einer Schädigung der Membranen in der Prostata oder der Prostatazellen kommt, dann tritt es vermehrt ins Blut über. Und dann steigt da eben auch an und dann hat man dann einen höheren PSA-Wert im Blut. Ne? Weil der wird also ganz normal aus der Vene entnommenem Blut bestimmt.
Ah, okay. Ja. Ah ja, okay. So eine Vergrößerung nochmal. Kann die denn auch wiederkommen, wenn die jetzt behandelt worden ist? Also kann die nochmal auftreten oder ist es denn?
Ganz eindeutig ja. Ah. Aber gerade bei der Lasermethode muss man recht gründlich vorgehen, weil man sich eigentlich immer an der Kapsel entlang präpariert. Und da ist es eigentlich schwieriger, die Prostata nur teilweise zu entfernen als in Gänze. Und von daher ist gerade bei der Lasermethode das Wiederauftreten der gutartig vergrößerten Prostata eher unwahrscheinlich. Es kann aber infolge der Operation, ich würde das mal so mit einem 1:50 angeben, doch zu Verengung der Harnröhre führen. Ja, das kann bei jeder Katheterisierung als Spätfolge auftreten. Mhm. Manchmal bilden sich auch Blasenhalsengen, aber es kommt durchaus auch mal vor, dass sich wieder ein Adenomknoten bildet, der dann den Harnfluss wieder verlegt. Aber es ist doch eine verschwindend geringe Zahl, wo es dann wieder auftritt.
Okay, und dann kann ich aber auch nochmal so eine Behandlung durchführen?
Auf jeden Fall,
ja. Ja. Okay. Ja, ich glaube, ich habe einen ganz guten Überblick. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen zur Prostata?
Haben wir was gesehen? Ja, wir haben jetzt das Thema Prostatakrebs gar nicht angeschnitten. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz großes Thema, weil es ja die häufigste Krebserkrankung beim Mann ist.
Oh, ja, dann sollen wir die auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ne? Also da gibt es eben zu sagen, dafür ist eben die Vorsorge beim Urologen auch in erster Linie da, dass man eben Prostatakrebs früh erkennt. Mhm. Wir haben über die letzten Jahrzehnte sehr, sehr, sehr viel Daten sammeln können und können also jetzt auch eine sehr, sehr differenzierte Therapie und überhaupt ein sehr differenziertes Vorgehen anbieten. Es ist eben nicht so, dass jeder, bei dem Prostatakrebs nachgewiesen wird, man da gleich was unternehmen muss.
Ah, okay. Ja. Sondern? Also man kann einfach warten?
Ja, das ist eben das Ding. Es ist sicherlich, wissen es auch mittlerweile fast alle, ne, dass eben Krebs nicht gleich Krebs ist. Ne? Ja. Krebs sind eine riesige Anzahl unterschiedlicher Erkrankungen, kann man fast sagen. Ne? Es gibt Krebs, da kriegt man die Diagnose und hat noch 2 Wochen Zeit und dann gibt es Krebs, da geht man einmal hin und kriegt einen kleinen Polyp entfernt und das war's. Ne? Deswegen ist es manchmal immer sehr reißerisch, wenn man in Zeitungen liest, oh, sie hat oder er hat den Krebs besiegt. Denn im Endeffekt waren sie 5 Minuten bei einer Blasenspiegelung und raus war's.
Ja, okay.
Also, das ist also, ja. Und beim Prostatakrebs ist es eben ganz genauso. Man hat die ganze Bandbreite. Ne? Mhm. man jetzt einen Krebs nachweist und sagt, okay, der ist jetzt wenig aggressiv, wir haben hier nur einen geringen Befall der Prostata, wir warten jetzt einfach mal ab. Ja, wir gucken dieser PSA-Wert, der ist nämlich als Früherkennungsmarker ziemlich schlecht, aber als Verlaufsparameter geradezu exzellent, ne, weil da Erkrankungen des PSA-Wertes uns doch deutlich sagen, ob die Erkrankung jetzt fortschreitet oder stabil bleibt. Mhm. Und man nennt das aktive Überwachung oder Active Surveillance auf Englisch, dass man eben nicht gleich therapiert.
Ah, okay.
Ja, wenn aber der Prostatakrebs so ist, dass man da weiß aus der Statistik, also wenn wir den jetzt nicht behandeln, dann startet der richtig durch in den nächsten Monaten oder Jahren. Hier sollten wir jetzt tätig werden. Mhm. Dann haben wir zwei Möglichkeiten, den Krebs zu heilen. Ja, man unterscheidet ja in der Medizin oft zwischen heilenden und lindernden Maßnahmen. Ne? Das heißt kurativ, lateinisch curare, und palliativ, von palliare, das ist lindern. Ne?
Ja.
Zur Heilung des Prostatakrebs haben wir im Moment zwei Therapiesäulen. Das ist einmal die Operation und die Bestrahlung. Okay. Bei der Operation ist es aber jetzt im Gegensatz zu der gutartigen Vergrößerung so, dass wir natürlich die Kapsel mit entfernen müssen. Den inneren Anteil ausschälen. Mhm. Und da muss man ganz andere Wege wählen. Das geht nicht über die Harnröhre, das macht man dann durch den Bauch. Ne? Das ist heutzutage also fast ausschließlich über endoskopische Vorgehen.
Diese minimalinvasiven Chirurgien.
Minimalinvasiv. Hier in der Klinik haben wir diesen Da Vinci-Operationsroboter.
Ah ja, genau.
Der also ermöglicht, die Handbewegung des Chirurgen auf kleine Instrumente zu übertragen. Man hat also wie so ein kleines Handgelenk im Körper und kann eben da unheimlich filigran operieren, weil wir müssen da am Beckenboden sehr vorsichtig sein, damit die Patienten hinterher nicht inkontinent sind, also dass sie nur Urin dann halten können. Ne? Und da bietet sich eben die Operation mit so einem Roboter sehr gut an. Ne? Ja. Aber der operiert nicht alleine, sondern aktuell ist es wirklich noch so, das ist 1:1 oder 1:2, die Handbewegung des Chirurgen übertragen.
Also ist noch keine KI, das macht noch ein Arzt.
Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass dann so in den nächsten Jahren so kleine, also wie beim Auto sozusagen, dass einem so die Spur gehalten wird oder dass jetzt vielleicht der einen automatischen Knoten macht in 1-2 Sekunden, wo der Chirurg halt 10 Sekunden braucht. Ne? Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass so Teilschritte der Operation übernommen würden, aber jetzt so eine komplett von der KI übernommene Operation, das wird noch ein bisschen dauern.
Ja. Okay, das brauche ich dann ja auch ein bisschen. Und die Bestrahlung, also da wird dann die Prostata bestrahlt.
Genau, da sind die Verfahren auch immer besser geworden. Ist halt so, dass manches Gewebe sehr strahlenempfindlich ist und anderes wiederum nicht. Bei der Prostata ist ein bisschen das Problem, dass der Darm recht nah dran ist. Und zwar der Enddarm, das Rektum. Ja. Da muss man also sehr, sehr genau die Dosis fokussieren, was mit den modernen Geräten heute wirklich gut möglich ist. Die Langzeitergebnisse, die sieht man halt in 15, 20 Jahren. Von daher weiß man jetzt nicht, wie stark die Nebenwirkungen eben der Bestrahlung dann später sind. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr gutes Therapieverfahren. Mhm. Was man so ein bisschen sagen kann, wenn man erst die Operation hat, hat man im Nachhinein immer noch die Bestrahlung in petto, wenn man wieder auftreten hat. Mhm. Andersrum ist es eher schwierig. Also man möchte eigentlich nicht eine bestrahlte Prostata im Nachhinein operieren. Das ist dann eher nicht so günstig. So dass ein bisschen die Faustformel ist, dass sich jüngere Patienten lieber operieren lassen und ältere Patienten lieber bestrahlen lassen. Aber man soll sich da ausführlich informieren über die Vor- und Nachteile. Da gibt es also ganz keine klare Empfehlung für.
Ah, okay. Wie gut sind die Heilungschancen?
Die Heilungschancen, also sagen wir mal so, die Überlebenschancen sind extrem gut.
Ah, okay.
Auch wenn man ein Wiederauftreten hat, gibt es unheimlich viele Therapielinien, hormonell, chemotherapeutisch, wo man das Leben also noch viele, viele Jahre verlängern kann. Und viele Leute sterben eben mit Prostatakrebs und nicht an Prostatakrebs.
Ah, okay. Das hört sich ja schon mal gut an.
Ja, ich sehe jetzt in den Tumorkonferenzen Verläufe, die über knapp 20 Jahre gehen und von am Anfang einen ziemlich aggressiven und metastasierten Tumor hat. Und also die Wissenschaft, die entwickelt sich rasant. Also wenn man heute diagnostiziert wird, dann gibt es bestimmt dann irgendwann im Krankheitsverlauf neue Medikamente, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen.
Ja. Ah, okay. Okay, das hört sich ja wirklich gut an.
Das hört sich gut an, ja. Aber man muss auch sagen, der Prostatakrebs ist an sich kein schnell wachsendes Karzinom.
Ja.
Das gibt ganz selten mal aggressive Tumoren, aber wenn wir das jetzt mit dem Pankreaskrebs vergleichen, ist das wirklich eher ein Kätzchen und kein Tiger.
Ja. Okay, ja, dann ist doch gut. Ja, prima, dann haben wir jetzt aber einen guten Überblick, oder?
Da haben wir ein ganzes Stück abgedeckt, würde ich sagen.
Ja, wunderbar. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Herr Dr. Fischer, dass Sie sich da die Zeit genommen haben und uns da so gut aufgeklärt haben.
Sehr gerne, gerne wieder.
Wunderbar. Dann vielen Dank.
Ja, schön.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.